Jesus Christus, wir preisen dich, wir loben dich, weil du es wert bist, weil du es würdig bist. Wir beginnen die Bibelstunde bewusst, indem wir uns an dich wenden, an den Geber aller guten Gaben. Denn wir wissen, woher es kommt. Jesus, wir können dein Wort lesen, das du uns hast aufschreiben lassen, hast übersetzen lassen. Wir haben es hier vor uns, wir haben es gelesen, wir können es akustisch hören. Und wir können vielleicht sogar die einzelnen Worte verstehen, weil wir wissen, was jedes einzelne Wort in sich selbst bedeutet, aber welche Botschaft dahinter steckt und was du eigentlich uns zu sagen hast, welche geistliche Wahrheit dahinter sich verbirgt, Herr. Das vermagst nur du durch deinen Geist uns zu offenbaren, aufleuchten zu lassen. Jesus Christus, und so wie wir gelernt haben, Herr, wir haben die Dinge getan oder wir tun Dinge, wir kommen, Herr, in der notwendigen Konsequenz, Disziplin, in dem notwendigen Ausharren, Jesus, um unsere Erkenntnis zu mehren, Erkenntnis deiner selbst. Und so bitte ich dich, Herr, dass du dich dazustellst und Segen gibst. Wenn wir es gleich lesen, darüber nachdenken, wenn ich auslege, Herr, gib Weisheit, das vermagst du zu tun. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen. Da ihr es schon aufgeschlagen habt, 2. Petrus 1 ab Vers 8, die Verse 5 bis 7 können wir jetzt nun hinter uns lassen, aber wir sind noch nicht durch mit diesem Abschnitt über die Heilsgewissheit. Die Verse 8 bis 11 gehören noch zu diesem einem thematischen Block, der eben bei Vers 5 beginnt und ja eigentlich bei Vers 3 schon beginnt. Aber inhaltlich wären die Verse 3 und 4, wären es in denen darum geht, dass wir eine Heilssicherheit haben, das, was Gott uns zu unserem Heil geschenkt hat und gegeben hat, was er getan hat, damit wir das heilssicher sind, behandeln ab Vers 5 und eben die Folge bis Vers 8, die Dinge, die wir dazu beitragen können, um diese Heilssicherheit, damit wir in ihr fest werden und klar werden, ein klares Verständnis haben, was haben wir da eigentlich bekommen. Das sind die Dinge, die wir miteinander angeschaut haben. Was jetzt kommt ab Vers 8 bis 11, ist eine Begründung von Petrus. Er begründet jetzt, warum es notwendig ist und welche Folgen es hat, wenn man es eben tut oder eben nicht tut. Das Wörtchen, das hier immer und immer wieder auftaucht und so uns gewisserweise durch den Text führt und uns zeigt, welche Ausrichtung, also um was geht es jetzt in den nächsten Versen, das ist immer wieder ein Wörtchen denn. Und durch dieses Denn wird deutlich, jetzt kommt eine Argumentation, jetzt kommt eine Beweisführung oder besser gesagt eine Begründung. So, warum? Denn es ist so, denn es ist so, denn es ist so. Also es kommt immer wieder denn. In Vers 8 taucht dieses Wörtchen denn auf. Es beginnt, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind. In Vers 9 heißt es, denn wenn diese Dinge nicht vorhanden sind. In Vers 10 heißt es dann, denn wenn ihr diese Dinge tut, und Vers 11, denn so wird ihr euch reichlich gewährt werden. Also es wird immer wieder mit dem gleichen Wort eingeleitet und dazwischen, zwischen diesen vier Denns, kommt ein Darum. Und das ist ebenfalls Vers 10 und das teilt diese Verse 8 bis 11 nochmal in zwei Gedankengängen. In Vers 10 heißt es, darum, Brüder, befleißigt euch. Ob denn oder darum, letztendlich geht es ums eine, es ist jetzt eine Argumentation. Warum lohnt sich? Warum ist es notwendig? Warum sind diese Dinge, die wir jetzt wirklich, ich glaube, also 17 Bibelstunden uns angeschaut haben, warum sind die Dinge so wichtig? Warum ist es notwendig, dass wir sie wissen und vor allem uns in diesen Dingen befleißigen? Petrus nennt eine positive Auswirkung und eine negative Auswirkung. Im Vers 8 nennt er diese positive Auswirkung und er sagt, es wird eine Frucht geben, und zwar die Frucht der Heilsgewissheit. Ich will es nochmal sagen, nicht die Frucht der Heilssicherheit, denn das Heil ist sicher, sondern die Frucht der Heilsgewissheit werden diese Dinge hervorbringen. Das ist das Positive in Vers 8. Und er nennt etwas, was Negatives, und er sagt, es gibt eine negative Auswirkung, wenn wir in diesen Dingen uns nicht befleißigen, dann kommt Vergesslichkeit. Vergesslichkeit bezüglich der Vergebung unserer Sünden. Und wenn wir vergessen, dass uns die Sünden vergeben worden sind, dann hat das Auswirkungen eben auf eine unsere Heilsgewissheit. So, das geht, diese Dinge haben was mit deiner Heilsgewissheit zu tun, positiv wie negativ. Und dann geht er weiter und sagt, und wenn es so ist, also, wenn diese Dinge oder wenn von diesen Dingen etwas Positives oder das Negative abhängt, sowohl positiv wie negativ, dann sollten wir daraus die logischen Konsequenzen ziehen. Also wenn es das dabei herauskommt und das hervorbringt, dann darum sollten wir etwas tun. Und dann schreibt er, warum wir diese Dinge tun sollen und welche herrliche Perspektive sie haben. Also das ist so der Gedankengang, der sich entfaltet. Das sind die Verse 8 bis 11, die wir miteinander anschauen. Also wir wollen uns anschauen, warum sind diese Dinge, also die Petrus dann in dieser Abkettung, Verkettung von diesen Dingen, die wir im Einzelnen wirklich angeguckt haben, über jedes von diesen Dingen mindestens 2 Bibelstunden Zeit uns genommen haben, manchmal sogar mehr. Warum sind diese Dinge wichtig? Und kommen wir zu dem ersten, zu der positiven. Petrus beginnt hier positiv. Warum lohnt sich? Warum ist es wichtig? In Vers 5 hat er ja gesagt, ebenso deshalb wendet aber auch allen Fleiß. Also warum ist dieser Fleiß notwendig, sich in diese Dinge zu investieren und diese Dinge zu fördern. Jetzt Vers 8 erklärt er, warum sie wichtig sind. Ihr habt im Kopf, von welchen Dingen wir reden. Ich glaube, mittlerweile sitzen sie gut. Und das ist gut an Wiederholung, oder? Das ist das Gute an immer wieder an diesen Dingen arbeiten. Irgendwann mal weiß man, Petrus, linke Seite, 1. Petrusbrief, da kommt so eine Abhandlung von allen Dingen, die wir tun, um die Heilsgewissheit. Ich bin mir sicher, ihr wisst das mittlerweile. Und das bleibt eine Weile, hoffentlich. Es sei denn, wir hören auf, uns darin zu befleißigen. Dann vergessen wir es wieder. Also, Vers 8. Petrus sagt, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseren Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Das ist die positive Auswirkung. Darum lohnt sich, in diese Dinge hinein zu investieren. Darum lohnt sich, diese Dinge zu tun und sich in ihnen zu befleißigen, allen Fleiß daran zu setzen. Diese Dinge, von welchen Dingen, ist klar, die Verse 5 bis 7, und ihr kennt, wie gesagt, diese Dinge. Von diesen Dingen spricht er hier. Ich finde es interessant, dass sie in sich selbst irgendwie keinen Eigennamen haben. Das ist, manche Übersetzer schreiben die Tugenden. Ich tue mich ein bisschen schwer an dieser Stelle, weil die Tugend wird ist ein Ding in sich selbst, also etwas, was wir dazu beitragen, und zwar als erstes in unserer Abfolge, zu sagen, dass alles andere Tugend sind, da tue ich mich schwer. Es sind verschiedene eben Dinge, die wir in unserem Glaubensleben hinzufügen. Und Petrus sagt, also diese Dinge, sagt er, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, er redet von, sagt, wenn etwas vorhanden sind, er argumentiert und sagt, wenn es da ist, und nicht nur da ist, sondern wenn es da ist und eben auch zunimmt, dann wird es etwas Positives in deinem Glaubensleben hervorbringen, hervorrufen, wenn diese Dinge vorhanden sind. Also müssen sie erstmal überhaupt da sein. So, das eine ist, dass wir über diese Dinge geredet haben. Das eine ist, dass wir im Einzelnen sie angeschaut haben, was sie bedeuten und im Kontext der Bibel ausgelegt haben und vielleicht auch verstanden haben, warum sie wichtig sind. Aber wenn sie in unserem Leben nicht vorhanden sind, das heißt, wenn wir sie nicht einüben, wenn wir unseren Fleiß nicht daran einsetzen, auch das in unserem Leben zu leben, dann bringt es nichts. Und so redet Petrus eigentlich, wenn sie vorhanden sind, sie sollen vorhanden sein. Das ist die Liste, das sind die Dinge, 7 Dinge. 7 Dinge, die brauchen wir für unser Leben, für unsere Heilsgewissheit, für unsere Stabilität, für unsere Freude in unserem Leben. Diese Dinge brauchen wir und die müssen da sein. Natürlich kann nur etwas da sein, wenn es uns vorher gegeben ist. Ich erinnere euch und ich mache das bewusst, weil es wichtig ist, wir müssen diesen Gedankengang aufgreifen und nicht vergessen, bis zum Schluss vor den Versen hier kommen. Lies mit mir nochmal Vers 5. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß. Erinnert ihr euch, warum eben deshalb? Wenn diese Dinge kommen, wenn diese Dinge beschrieben werden von Petrus, dann ist es eigentlich auch schon eine Argumentation. Warum? Weil uns alles von Gott geschenkt worden ist, oder? Und weil es eben geschenkt ist, darum wenden wir allen Fleiß. Das heißt, wenn uns es geschenkt ist und wir es haben, wenn es da ist, dann wird es eine positive Auswirkung auf dein Glauben haben. So, es muss erstmal da sein. Und dass es da ist, ist wiederum, das ist ein Gnadenakt Gottes. Das sind Dinge, die uns geschenkt worden sind mit der Erkenntnis und in der Berufung, die wir in Jesus Christus haben. Also zuerst die positive, also die Heilsgewissheit, die kann man sich nie einreden in dem Sinne. Das ist etwas, was uns geschenkt ist. Die Frucht, die da daraus entsteht, sie wird uns geschenkt. Die Gaben, die uns gegeben sind, die werden uns geschenkt. Das bedeutet nicht, dass wir dann uns zurücklehnen und dann werden sie schon voneinander wachsen, sondern darüber sprachen wir auch, dass wir uns eben darin befleißigen müssen. Wir müssen uns in diesen Dingen investieren und die Gaben anfachen, die Gaben mit denen arbeiten, damit sie wachsen, damit sie zunehmen. Und schaut mal, das ist, was Petrus aussagt. Er sagt nicht nur, dass sie vorhanden sein müssen, sondern er sagt auch, und zunehmen. Wenn diese Dinge da sind, Vers 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, zu einem eben diese Gedanke, nur die zu haben, das reicht nicht. Es ist uns geschenkt, ja, aber es reicht nicht. Diese Dinge müssen in uns, in unserem Leben zunehmen. Es muss ein Wachstum in diesen Dingen zu beobachten sein. Ich weiß nicht, wie du dein Leben reflektierst, ob du es tust oder nicht. Gibt es Situationen, in denen du dich zurückziehst und mal über dein Leben nachdenkst? Und ich, vielleicht über das Natürliche, aber vor allem über das Geistliche. Hast du vielleicht ein geistliches Tagebuch? Schreibst du dir auf, wann du was erkannt hast, verstanden hast vielleicht? Oder welche geistliche Erfahrung oder geistliche Erkenntnis du gesammelt hast? Notierst du dir vielleicht in die Bibel, vielleicht sogar mit Datum, wann diese Verse für dich herrlich geworden sind und was Gott dir vielleicht dadurch gesagt hat? Oder ist es etwas, was keine gängige Praxis in deinem Leben ist? Weißt du, warum es gut ist, sowas zu tun, so ein geistliches Tagebuch zu führen? Weil wenn man dann zurückschaut, dann erkennt man, was Gott an einem tut und wie viel er einem schon geschenkt hat. Man sieht auch Dinge, auch wenn man vielleicht in einer Momentaufnahme das nicht so wahrnimmt, aber schaut man zurück und sagt, doch, es geht vorwärts. Es gibt Schritte nach vorne, auch bei allen Niederlagen und bei dem Fall und den Sünden. Es gibt Dinge, es gibt Wachstum in meinem Leben und es ist etwas herrlich. Ich habe so ein Gebetsbuch. Eigentlich habe ich mehrere. Ich fange immer viele an und die liegen ganz oft. Und es gibt, und dann von Zeit zu Zeit ist das regelmäßig, da schreibe ich ganz oft rein. Und ratet mal, in welchen Zeiten ich das tue? Ihr wisst, welchen Zeiten ich das tue. Da sieht man es, wann es mir nicht gut ging. Da steht viel in meinem Gebetsbuch. Und dann, wenn es gut geht, natürlich nicht mehr so viel. Und dann ist es gut, natürlich, wenn es mir wieder schlecht geht, dann schlage ich es auf, um wieder was reinzuschreiben. Dann gucke ich zurück und schau mal, das habe ich vom Herrn bewegt, das habe ich dem Herrn gesagt, das habe ich erlebt. Und dann gucke ich zurück und denke, ach, guck mal, wie viel, bis zu Kleinigkeiten, entschuldigen, wenn ich euch da ein bisschen zu in so banalen Dingen mit hinein, für mich keine banal, ich habe meine Prüfungen reingeschrieben. Und dann habe ich diese Prüfungen hinter mich gebracht und habe sogar die Noten drunter geschrieben. Viele, viele Jahre später habe ich dann reingeschaut, denke ich, boah, das war ja gar nicht schlecht. Habe ich drunter gesehen, danke Herr, so, das hat in mir Anbetung hervorgebracht, weil ich es mir selbst nicht zutraue. Es ist gut, sein geistliches Leben zu reflektieren. Nicht nur über die Dinge, habe ich sie. Und ich denke, das Studium dieser Verse haben uns in eine gute Reflexion gebracht, dass wir in unserem geistlichen Leben darüber nachdenken, sind diese Dinge bei mir vorhanden, die Tugend, das heißt die eigene innere Motivation, habe ich einen eigenen inneren Antrieb, Gott wohlzugefallen? Oder muss man mir das immer sagen, müssen mir immer andere ermahnen und habe ich einen eigenen inneren Antrieb für Gott zu leben, ja oder nein? Und bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Oder muss es mir immer jemand anders sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Ich hoffe, dass ihr diese Dinge in dieser Weise auch in eurem Glaubensleben reflektiert habt, während wir diese Bibelstunden hatten und über diese Dinge geredet haben. Es ist gut zu überlegen, habe ich die nötige Disziplin? Bin ich dran? Wachse ich in der Erkenntnis? Nehme ich zu in der Enthaltsamkeit? Habe ich ein Ausharren in diesen Dingen? Es ist wichtig, dass wir diese Dinge reflektieren und dann eben merken, gibt es ein Wachstum, gibt es ein Voranschreiten? Und das ist notwendig. Unser Glaube muss wachsen, denn wenn es nichts, wenn was nicht wächst, dann scheint es zu sterben. Das ist gefährlich. Ich bin nicht der wo ich sage, alles muss wachsen, groß werden. Manche Dinge können wachsen und in kleinen Schritten wachsen, ist auch schön, ja. Aber wenn es nicht wächst, dann macht man sich Sorgen. Jeder von euch weiß, dass in einer Blume, die ihr zu Hause stehen habt, in eurem Garten ein Strauch oder irgendetwas, wenn es nicht mehr wächst, dann macht man sich Sorgen, oder? Dann beginnt man sich darum zu kümmern, zu düngen, was auch immer. Und wenn es immer noch nicht wächst, dann hat man Sorgen. Vielleicht stirbt es bald ab. Unser Glaubensleben, wenn es einen Stillstand erfährt, dann müssen wir aufpassen. Das heißt, diese Reflexion, es ist vorhanden, das ist das Erste, darüber spricht Petrus. Und das Zweite ist, nimm es auch zu. Gibt es Fortschritte? Es wäre eine gute Hausaufgabe, die würde ich gerne euch geben. Diese 7 Dinge aufschreiben und für euch selbst ein Tagebuch zu führen und zu sagen, vorhanden, ja oder nein? Und gibt es ein Wachstum darin, ja oder nein? Und wenn du merkst, ja oder nein, wie auch immer, dann ins Gebet zu gehen und sagen, Herr, bitte hilf, du hast gesagt, es ist mir alles gegeben, die göttliche Kraft steht mir für diese Dinge zur Verfügung und ich bin fest dafür überzeugt, so wie ich hier stehe, dass wenn wir in diesem Willen Gott bitten, er geben wird, denn das ist in seinem Willen und wenn wir in seinem Willen bitten, wird er geben. Wenn wir hinkommen und sagen, Herr, ich hätte gerne Disziplin, dann wird er nicht sagen, nö, gebe ich dir nicht. Wenn wir hingehen und sagen, ich hätte gerne Erkenntnis, ich hätte gerne eine innere Motivation, ich hätte gerne Gottesfurcht, ich hätte gerne diese Dinge, da wird er nicht sagen, nee, ist nicht mein Wille. Das ist sein Wille. Und darum dürfen wir bitten und er wird uns geben. Das ist das eine. Also das andere dabei aber bei diesem und zunehmen, möchte ich etwas Ermutigendes sagen. Wenn etwas zunehmen muss, dann heißt es ist noch nicht vollständig da, oder? Und das ist mir zum Beispiel das Erste, was auffällt, wenn ich sowas lese. Wenn ich diese Verse lese und zunehmen, dann denke ich, gut, es kann noch zunehmen. Das heißt, Petrus erwartet nicht, die Schrift erwartet nicht, es ist da und es muss hundertprozentig da sein. Das ist nicht der Maßstab, davon redet ihr nicht. Nicht, dass etwas vollkommen da sein. Wenn es erst alles da ist und wenn ihr all diese 7 Dinge vollkommen in eurem Leben habt, dann wird ihr diese Frucht empfangen. Davon ist hier nicht die Rede. Hier geht es nicht um Perfektionismus. Hier geht es, dass diese Dinge da sind und zunehmen. Es kann sein, sie sind da, aber es sind so wenig da. Bei einem 30, bei anderen 50, bei anderen 100-fach. Das ist, was Jesus davon von diesen Dingen redet. Bei jedem unterschiedlich, aber die sind da. Und das Gute ist, sie werden zunehmen und sie sollen zunehmen. Das bedeutet, sie müssen nicht vollkommen da sein, damit wir erst diese Frucht haben. Aber sie müssen zunehmen, damit wir diese Frucht haben. Können wir soweit folgen? Für mich ist es ermutigend, dass ich in diesen Dingen nicht erst vollkommen sein muss, um den Segen Jesu zu erfahren, sondern dass einfach der Wachstum schon der Segen darin ist und ich diesen Wachstum erfahren darf und in diesen Dingen zunehmen darf. Also davon spricht Petrus und sagt also, die müssen da sein, denn wenn diese Dinge da vorhanden sind und zunehmen, und jetzt kommt es, lassen Sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Was meint er damit? Schaut mal, er sagt, wenn diese Dinge da sind und zunehmen, dann wird es Frucht in deinem Leben geben. Und da wird es nicht nur Frucht in deinem Leben, dann wird auch die Trägheit nicht da sein. Es wird dir die Trägheit aus deinem Glaubensleben rausnehmen. Wenn diese Dinge vorhanden sind und zunehmen, dann wird die Trägheit nicht da sein und es wird eine Frucht entstehen. Welche Frucht? Jetzt müssen wir ganz genau hinschauen. Er redet nicht von den Früchten sozusagen als von diesen Dingen, die wir da erreichen. Er sagt nicht, wenn ihr diese Dinge tut, dann werden diese Dinge da sein als Frucht. Von welcher Frucht redet er? Im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Was ist das Ziel von all diesen Dingen? Warum allen Fleiß aufbringen? Warum die Tugenden darreichen? Warum die Erkenntnis? Warum die Enthaltsamkeit? Warum das Ausharren? Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe. Zu welchem Ziel brauchen wir diese Dinge? Petrus sagt, die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Aber er sagt, ich kenne ihn doch. Wir wissen, dass tief, groß, breit, lang die Liebe Jesu völlig zu erfassen, werden wir unser Leben lang damit beschäftigt sein und in Ewigkeit darüber staunen und nicht zu Ende kommen. Was Petrus hier damit sagt, ist Folgendes. Die Frucht ist Heilsgewissheit. Worin ist die Heilsgewissheit? Ich erkenne Jesus Christus. Im Hinblick auf Jesus, ich kenne ihn. Ich weiß, was er getan hat. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, was er vollbracht hat. Ich weiß, dass er mich liebt. Ich weiß, dass er sich für mich geopfert hat. Ich weiß, er hat alle Schuld auf mich genommen. Petrus sagt, wenn ihr diese Dinge tut, dann wird die Erkenntnis über Jesus in eurem Leben wachsen. Er sagt nicht, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr erfolgreicher sein. Werdet ihr tolle Christen werden. Ich sage schon mal, es heißt auch nicht, werdet nie wieder sündigen. Davon ist hier nicht die Rede. Ich höre das immer wieder, habe das schon mehrmals erlebt. Und nicht wenige Menschen wollen dem christlichen Glauben sich anhängen, weil sie sich davon etwas versprechen. Sie versprechen, dass ihre Lebenssituation sich verändert, ihr Gemüt sich verändert, sie sich verändern, die Welt sich verändert, alles Mögliche. Und man spricht auch so zu ihnen und verspricht auch, dass Jesus all das in ihrem Leben und im Leben anderer tun kann, was er definitiv tun kann, dann ist er Herr. Aber das ist nicht der Punkt. Darum geht es nicht. Er ist kein Mittel zum Zweck. Jesus ist kein Mittel zum Zweck für Frieden, für Erfolg, für Sicherheit, für Gesundheit, für Zufrieden, für Ruhe, für all diese Dinge. Jesus, er ist das Ziel von allen Dingen. Und ihn zu erkennen, darum geht's. Also, wenn wir in diesen sieben Dingen, die wir uns angeschaut haben, oder in dieser achte Abfolge, wenn wir die in diesen Dingen uns befleißigen, dann sagt Petrus, und wenn sie vorhanden sind und zunehmen, dann wird die Erkenntnis Jesu Christi in deinem Leben zunehmen. Ich will es negativ formulieren. Wenn du sagst, in meinem Glaubensleben, ich sehe die Herrlichkeit Jesu irgendwie nicht mehr. Ich schaue sie nicht mehr. Mich begeistert sie nicht mehr. Oder ich weiß schon, seit ich wiedergeboren bin, weiß ich über Jesus und das immer noch das Gleiche. Mehr habe ich nicht dazu gelernt. Irgendwie fehlt mir Tiefgang. Irgendwie fehlt mir... Wenn Jesus dich nicht mehr begeistert, wenn sein Erlösungswerk dich nicht mehr begeistert und in deinem Herzen Freude, Dankbarkeit, Glauben, all das auslöst, wenn du nicht sagen kannst, wenn du über Jesus nachdenkst, dann ist es herrlich für dich, dann fehlen diese Dinge. Denn wenn diese Dinge vorhanden sind, dann sagt die Schrift, dann wird auch die Erkenntnis zunehmen. Also, wie kommen wir in eine tiefere Erkenntnis? Ich rede nicht zum Glauben kommen, denn zum Glauben kommen ist ein Geschenk. Haben wir uns bemüht, um zum Glauben zu kommen? Die wenigen. Es ist Gnade widerfahren und uns wurde Erkenntnis über seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Und ich denke, ich vermute mal, dass die meisten von euch nicht sofort in die volle Erkenntnis hineingenommen worden wart. Ja, so ich kann mich erinnern, als ich auf einmal mir so aufgeleuchtet ist, warum Jesus nicht von Josef gezeugt worden ist. Das war für mich eine wirklich fundamentale Erkenntnis. Denn Gleiches zeugt Gleiches. Wer Josef, der Vater von Jesus, wer Jesus, könnte Jesus nicht Gottes Sohn sein. Allein diese Erkenntnis war für mich so eine herrliche, und da war ich gerade frisch Christ geworden, also mit 22 zum lebendigen Glauben gekommen. Das war für mich, als ob ich gerade verstanden habe, dass die Welt keine Scheibe, sondern eine Kugel ist. Das war für mich so revolutionär, das war so, boah, wenn ich heute zurückdenke, Willi, das sind Basics. Aber das war für mich damals die Erkenntnis schlechthin. Auf einmal hat eine Sache Sinn gemacht. In allem im Glaubenssystem, das ich bekannt habe, auf einmal hat Sinn gemacht. Ach so, darum. Gleiches zeugt Gleiches. Ein Esel zeugt ein Esel. Ach so. ich bin mir sicher, du kennst solche Momente, wo am Anfang du bestimmte Erkenntnisse bekommst und denkst, oh, jetzt. Wie lange ist es her? Ich hoffe nicht so lange. Ich hoffe, diese Dinge sind vorhanden und nehmen zu. Dass du nicht immer noch von der Erkenntnis zehrst, Jesus ist eben nicht von Josef gezeugt. Warum? So, Fleisch überwunden. Dass nach der Zeit schon etwas mehr dazu gekommen ist. Es braucht diesen Wachstum brauchen wir, um im Hinblick auf die Erkenntnis unseren Jesus Christus nicht träge und fruchtleer sein. Von was für eine Frucht ist die Rede? Die Frucht der Erkenntnis. Die Frucht der Erkenntnis. Von dieser Frucht ist hier die Rede. Und warum redet ihr nicht von der Frucht des Geistes? Warum redet ihr von der Frucht der Erkenntnis? Weil es ist immer noch das Thema der Heilsgewissheit. Es geht immer noch, dass wir in der Erkenntnis, dass wir in Jesus Christus gerettet sind, feststehen. Und dazu muss die Erkenntnis immer wachsen. Wir müssen sein Erlösungswerk wirklich bis in die Tiefe begreifen und dann dadurch werden unsere Wurzel immer tiefer, immer tiefer. Neulich schrieb mir ein Bruder, dass irgendein Baum, ich habe es nicht mehr, er wird es mir bestimmt nachher wieder schreiben und ich kann es nachlesen, welcher Baum erst wie viele Jahre in die Tiefe geht, ich glaube, bis er 7 Meter tiefe Wurzeln schlägt, bevor er nach oben wächst. So, wir erleben jetzt ein paar Stürme, ich vermute, es wird nicht weniger. So, den reißt nicht so schnell ein Sturm aus der Erde raus. 7 Meter tief verwurzelt. Das ist verwurzelt in der Gnade, verwurzelt im Evangelium, verwurzelt in der Erkenntnis Christi. Von dieser Frucht redet hier Petrus. Also positiv ausgedrückt, also sagt er, wenn wir diese Dinge geschenkt bekommen haben und in unserem Leben haben, denn die können nur wachsen, wenn wir sie kriegen, wenn wir sie haben. Also wenn wir sie bekommen haben und in diesen Dingen uns befleißigen, und dann eben auch Fortschritt machen, zunehmen, wird diese Frucht der Erkenntnis Jesu wird wachsen. Und das wiederum bringt in uns, dass wir nicht träge werden. Ich bin mir sicher, jeder von euch kennt so eine Phase, oder, im Glaubensleben. Man hat so einen Durchhänger und wird träge. Kein gutes Gefühl, oder? Kein gutes Gefühl. Wenn man sich nicht aufraffen kann, und wenn man sich zwingen kann, er muss, Trägheit ist, boah, ich darf so sagen, ich hasse Trägheit. Ja. Aber es ist ein guter Weg, es ist ein biblischer Weg, es ist ein geistlicher Weg aus einer Trägheit. Ich will es so formulieren, es ist ein geistlicher Ausweg aus einer geistlichen Depression. Nicht geistigen, geistlichen. Aus einer Glaubensdepression. Ja, das ist ein guter Weg. Und von daher ist es gut, wenn wir diese Dinge kennen. Also positiv. Ist das eine gute Motivation? So, warum muss ich diese Dinge beachten? Warum muss ich diese Dinge wissen? Warum brauche ich diese Dinge? Lieber Freund, es hilft dir bei der Erkenntnis, bei der tiefen Erkenntnis Jesu und es bewahrt dich von einer Trägheit im Glauben. So einfach. Hätte ich sagen können, Wille, hätte ich das auch gleich am Anfang gesagt. Aber es braucht halt Zeit. Und das ist halt erst im Vers 8. Von daher, aber das ist es, das ist der Punkt. Jetzt kommt ein negativer Punkt und der ist wiederum wichtig für uns. Und ich finde es schön, dass Petrus erst das Positive erwähnt und dann sagt er das Negative. In gewisser Weise eine Warnung, die uns auch dafür, die uns motivieren soll, eben darin zu befleißigen und diese Dinge nicht zu vernachlässigen. Vers 9. Wow. Halbe Stunde nicht mal und Vers 8 geschafft. Habt ihr nicht gemerkt? Doch? Aber warum? Weil wir schon so oft darüber geredet haben, von daher. Vers 9. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind und eben auch nicht zunehmen, die können nicht zunehmen, wenn sie eben nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Was wenn diese Dinge, also wenn einer dahin gehört und er merkt, das bin ich, was wird er nicht haben? Um was geht's hier? Es geht um die Gewissheit von was? Um die Reinigung meiner Sünden. Das ist das Thema, immer noch. Petrus sagt, wenn Menschen nicht mehr wissen, dass ihre Sünden vergeben sind, wenn sie nicht wissen, dass ihre und keine Gewissheit über die Vergebung, Reinigung ihrer Sünden haben, was haben sie dann eben nicht? Keine Heilsgewissheit, keine Freude, keine Dankbarkeit. Wie kommt es dazu? Diese Dinge sind nicht vorhanden. Weil diese Dinge nicht vorhanden sind, darum eben keine Gewissheit, dass meine Sünden vergeben sind. Das ist erstmal die Logik, die Argumentation von Petrus. Von wem redet er hier? Gläubige oder Ungläubige? Gläubige. Hier sind wir reden von Menschen, denn sie haben ihre Reinigung schon erfahren. Lesen mit mir Vers am Ende nochmal. Der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Nicht, er hat sie nicht. Petrus redet jetzt nicht, die sind nicht echt, weil sie gar keine Reinigung haben. Da kommt in Kapitel 2 reden wir von solchen. Kapitel 1 ist, was wir haben. Wir haben es empfangen, aber wir haben es vergessen. Darum geht es hier. Wie kommt man aber dazu, das zu vergessen? Petrus sagt, ja, weil diese Dinge fehlen. Nur ein, zwei Gedanken, die, ich denke, recht logisch sind und einer weiteren Vertiefung nicht bedürfen. Wenn ich nicht die innere Motivation, eigenen Antrieb habe und man mir ständig sagen muss, hey Wille, geh doch mal in Gottesdienst, geh doch mal in die Bibelstunde, lies mal doch die Bibel, bete doch. Wenn ich diese innere Motivation nicht habe, dann ist doch klar, dann wird mir natürlich auch die Erkenntnis fehlen, dass die Erkenntnis von Jesus Christus. Warum? Ich werde nicht die Zeit aufbringen und mich mit diesen Dingen beschäftigen. Die Folge ist natürlich was? Mir wird die Disziplin fehlen, um mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Fehlt mir Disziplin, wie gesagt, wird mir die Erkenntnis fehlen. Wenn ich mich darin nicht bemühe und dann nicht mich mit dem Evangelium beschäftige, sondern permanent mit mir selbst, mit meinem Leben und mit meinen Problemen, mit meinen Sorgen, mit meinen Fehlern, mit meinen Sünden, mit allen diesen Dingen, distanziere ich mich. Wisst ihr, was? Betrübe ich den Geist, lebe ich im Fleisch, werde ich fallen. Fall ich? Wie stehe ich wieder auf? Wenn die Vergebung nicht mehr mir präsent ist, wenn mir das nicht mehr klar ist, dann beginne ich zu zweifeln, bin ich überhaupt ein Christ? Vielleicht bin ich ja keiner, wenn solche Sünden in meinem Leben sind, wenn Trägheit in meinem Leben ist, wenn keine Disziplin ich habe, wenn diese Dinge mir so schwer fallen, bin ich überhaupt, wenn ich solche Sünden habe, bin ich überhaupt? Das sind die Fragen, die ich übrigens sehr, 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 sehr oft kriege. Dass Kinder Gottes zu mir sagen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich gar keiner. Und dann kommt es da, Petrus warnt und er sagt, wenn wir uns in diesen Dingen nicht befleißigen, wenn wir träge werden, dann kommt Folgendes. Er sagt, denn wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind und kurzsichtig. Das heißt, blind bedeutet, er sieht nichts. Ihm fehlt das Licht, ihm fehlt die Offenbarung, ihm fehlt was? Die Erkenntnis. Er hat dieses Verständnis nicht. Und das führt zur Folge, was? Er ist kurzsichtig. Ich finde es so wichtig, dieses Wort kurzsichtig. Wisst ihr, dass in vielen Dingen, ist das meine Beschreibung für Christen, kurzsichtig. So sehe ich gerade mit meinen Brillen, meiner Sehstärke, Ringe, weiß ich, wie wichtig das ist. Und wenn man kurzsichtig ist, ich will das andersrum sagen, wenn man zu kurz alles schaut, wenn man nicht weit genug, keine Weitsicht hat. Man sündigt, oh nein, Sünde, Lohn ist der Tod, ich gehe verloren, ich bin gestorben. Jesus wird mich nicht retten. Liebst du Jesus? Ja. Glaubst du, er ist am Kreuz für dich gestorben? Ja. Für diese Sünde? Meinst du, er vermag dich zu retten und bis ans Ende zu bringen? Kurzsichtig. Wenn man das Erlösungswerk in seinem Umfang, in seine Fähigkeit, wenn man es nicht zu Ende denkt, wenn man nicht alles überschaut, wenn man nur kurzsichtig ist und nur einen kleinen Ausschnitt, einen kleinen Blick ins Wort Gottes wirft, in die Erkenntnis des Evangeliums, in die Lehre der Gnade, in die Lehre der Souveränität Gottes, wenn man in diesen Dingen kurzsichtig ist und die Weitsicht nicht hat, es die Größe nicht sieht, dann beginnt man genau das. Dann vergisst man, dann zweifelt man, ob die Sünden wirklich vergeben sind. Liebe Geschwister, ich glaubt mir, mir geht es nicht um Rechthaberei. Mir geht es nicht um Abgrenzung oder Verurteilung. Aber die ganze Thematik, die Verlierbarkeit des Heils, Unverlierbarkeit des Heils, Souveränität Gottes, Erwählung, das kommt gleich hier. Das sind keine theologischen Konstrukte, über die man lieber meiden sollte, weil sie Gemeinden spalten oder da Theologen sich nur darüber zerreden. Das ist nicht der Punkt. Darum geht es hier nicht. Aber wenn man diese Dinge zu kurz anschaut, wenn man nicht die Weite in diese Lehre der Gnade hat, dann ist die Folge, dann zweifelt man über die Vergebung seiner Sünden. Wenn man Gott nicht zutraut, dass er einen bewahrt bis ans Ende. Warum? Weil man permanent nur vor seine Füße schaut und guckt, was gerade jetzt in meinem Leben passiert und nicht da vorne nach vorne schaut, in die Weite. Kein Wunder, dass man zweifelt. Wenn man sich selbst permanent betrachtet und seine eigene Fähigkeit und Tugend, kein Wunder, dass man zweifelt und nicht die Weitsicht hat, zu schauen, was Gott ist und tun kann. Es braucht die Weitsicht und nicht die Kurzsichtigkeit. In all diesen Dingen, wir müssen biblische Themen zu Ende denken. Wir müssen die Offenbarung Gottes zu Ende denken. Wir müssen die Bibel von vorne bis nach hinten lesen. Wir müssen die einzelnen Aussagen der Schrift in den Kontext der ganzen Bibel stellen und dürfen sie nicht herausreißen und sagen, ja, das steht. Ich mache euch ein Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, das wir hier haben. Lest mit mir Vers 10 und 11. Ich mache euch ein Beispiel. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung, eure Wählung festzumachen. Aha, mich mag erwählt sein, aber ich muss sie festmachen. Wenn ich meine Berufung und Erwählung nicht festmache, gehe ich verloren. Wisst ihr, wie oft und wie diese Stelle genauso ausgelegt wird? Du, Gott erwählt, aber damit ist noch nichts sicher. Gott beruft, deine Berufung ist, meine Berufung ist die, aber ob ich noch da lebe, ist eine andere Geschichte. Du musst sie festmachen, du musst es machen. Wenn du es nicht machst, gehst du verloren. Dann bringt die Erwählung auch nichts. Dann frage ich mich, was ist die Bedeutung von Erwählung? Aber das ist kurzsichtig, dann hat man mindestens was nicht getan. Welche Weite hat man nicht getan? Man hat nicht die Disziplin, nicht die Zeit genommen, nicht die Ausdauer und mal die Verse vorher gelesen, nicht die Verse studiert und gründlich angeschaut, was steht vorher? Das ist wenigstens diese Weite muss man aufbringen. Wenn man kurzsichtig nur Vers 10 liest, ja, dann kann man zu diesem Schluss kommen. Ich lese euch noch weiter. Vers 11. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Okay? Denn so, wieso? Ja klar, wenn du Tugenden aufbringst, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe. Wenn du diese Dinge tust, dann kommst du ins ewige Leben. Aha. Und wenn nicht, kein Eingang ins Reich. Versteht ihr? Aber so wird das gemacht. Das ist kurzsichtig. Dann nimmst du Vers 10, Vers 11, reißt ihn aus dem ganzen Zusammenhang. Und dann baust du eine Lehre auf, die dich verurteilt. Wer kann sagen, dass er dann gerettet werden kann? Versteht ihr, warum ich mir die Zeit genommen habe, euch in diese Thematik der Heilssicherheit überhaupt reinzuführen und Gewissheit, damit wir diese Verse dann vom Kontext des bisher Gehörten und Gelernten und ich hoffe von euch Geprüften und Reflektierten, dann deuten. Und ich werde gleich euch das deuten. Habe ich vor, ja. Das erzeugt, von was redet Petrus hier? Wie kommt er zu solchen Aussagen? Worin müssen wir uns befleißigen? Was bedeutet die Berufung und die Erwählung festmachen? Und was bedeutet das denn auf diese Art und Weise? Denn so werdet ihr Eingang in das Reich des Christus bekommen. Redet auf einmal jetzt doch von Werken? Redet jetzt auf einmal doch von Verdienst? Müssen wir doch etwas dazu tun, um gerettet zu werden? Diese Antwort müssen wir geben. Und ich bemühe mich, das euch gleich zu tun. Also, Petrus, Positives, Dinge vorhanden zunehmen, Wachstum in der Heilsgewissheit. Er sagt, aber wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, und somit können sie gar nicht zunehmen, so, wenn diese Dinge, darum sagt er jetzt, nicht vorhanden sind, wenn das nicht da ist, dann bist du blind. Blind in Bezug auf was? Im Hinblick auf die Erkenntnis unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Zusammenhang. Du bist blind und kurzsichtig im Hinblick auf die Erkenntnis Jesu Christi. Das heißt, du überschaust nicht die Vollkommenheit seiner Erlösung. Du freust dich an einem Teil, du freust dich an einem Aspekt, du freust dich vielleicht an einer Wahrheit, aber du hast nicht die Weite dieses Erlösungswerks verstanden. Und darum, ehrlich, und darum zweifelst du. Und das ist meine Diagnose. Ich habe euch, glaube ich, auch 7 Punkte gegeben, warum Christen, ich sprach bewusst von Christen, keine Heilsgewissheit haben. Und ein von diesen Punkten war das. Entweder falsche Lehre oder zu wenig Lehre. Kurzsichtig, blind in Bezug auf geistliche Wahrheiten, führt zu einer Angst vom Gericht Gottes, führt dazu, dass man die Reinigung der früheren Sünden vergessen hat. Wisst ihr, was dann passiert? Dann denkt man, oh nein, bestimmt diese Sünde ist nicht vergeben. Vielleicht gab es sogar mal eine Zeit, dann war man dessen bewusst, dass die Sünden vergeben sind, oder? Und auf einmal fängt man wieder an zu zweifeln. Und das, was in der Sprache der Bibel ins äußerste Meer geworfen worden sind und die Verheißung der Schrift, und ich werde sie nie mehr gedenken. Wer gedenkt sie dann permanent? Wir. Wir holen sie erstaunlicherweise. Bringen wir viel Disziplin darin auf. Wir schaffen, so lang Luft anzuhalten, um so tief zu tauchen, um diese Dinge daraus zu holen. Erweisen wir uns als Meister der Taucher. Und wir erweisen uns als disziplinierteste und ausharrendste, diese Dinge durchzuschleppen. Wir haben Kraft, sie auf unseren Schultern zu tragen, jahrelang. Da sind wir irgendwie voll dabei und nicht vergesslich, nicht kurzsichtig, weil da können wir so weit zurückschauen. In der Erkenntnis Jesu und dem Licht Jesu, im Verständnis seiner Erlösung, dann wissen wir, die Sünden sind vergeben. Darum geht's. Darum geht's. Ich weiß es nicht. Meine Gedanken sind nicht eure und nicht Gottes Gedanken sind nicht meine, aber während ich gerade das Markus-Evangelium studiere und für mich die wichtigsten Verse der ganzen Bibel lese, was Jesus vollbracht hatte, im Angesicht dessen, wie kann ich daran zweifeln, dass meine Sünden vergeben sind? Wenn die Spötter und die Sünder und die, die ihn gekreuzigt haben, ans Holz genagelt haben, ihn verspotten, Kleider verteilen, dastehen und sich über ihn lustig machen. Und wenn er bittet für sie und sagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn er dem Spötter am Kreuz noch das Leben rettet und sagt, heute wirst du im Paradies sein. Und wenn er nicht herabsteigt, sondern diesen Widerspruch aushält, wie komme ich denn dazu zu zweifeln, ob seine Liebe nicht auch für mich genügt? Das ist für mich die Erkenntnis schlechthin. Diese Tiefe ist die Weite, oder diese Weite, dieses Verstehen, der Weite, was Jesus, das ist für mich, das ist das Evangelium. Und je mehr ich das begreife, umso weniger habe ich Zweifel. Nein, ich habe keinen Zweifel. Umso mehr habe ich Sicherheit. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Schaut mit mir Vers 10 und 11. Was ist jetzt? Jetzt ist etwas Entscheidendes. Jetzt müssen wir von dem Gedankengang aufgreifen. Wir müssen verstehen, worüber redet jetzt hier? Worauf bezieht sich? Ich sprach darüber, dass in diesen Versen immer wieder dieses denn kommt und nur ein darum. Und das ist wirklich, im Griechischen ist da ein Unterschied, das ist ein anderes Wort. Und dieses darum ist ganz bewusst an dieser Stelle, weil es trennt etwas. Denn die Verse 8 bis 9 haben sich worauf bezogen? Denn wenn ihr diese Dinge tut, richtig? Sie bezogen sich auf die Tugenden, die Erkenntnis und so weiter. Aber worauf bezieht sich jetzt Vers 10? Weit mehr als nur auf die Verse 5 bis 7. Es bezieht sich jetzt auf den ganzen Abschnitt, denn das ist der Abschluss von diesem ganzen Gedankengang. Jetzt geht es darum, erinnert ihr euch, wie ich stellte euch das Kapitel 1 vor und ihr sagt, es gibt drei Themen in diesem Abschnitt. Das erste Thema ist der Empfang des Glaubens. Das zweite Thema ist der Inhalt des Glaubens. Und das dritte Thema ist die Quelle des Glaubens. So, wir sind jetzt beim Abschluss über den Inhalt des Glaubens. Die Verse 10 bis 11 beziehen sich jetzt nicht nur auf die Dinge, die wir tun, sondern es bezieht sich auf das alles, was vorher gesagt ist. Und wenn ihr allein diese Weite beim Lesen habt, hoffe ich, dann wird sich schon einiges erübrigen. Geht mit mir hinein. Warum? Warum? Ich möchte euch sagen, weil uns alles von Gott geschenkt worden ist. Warum? Weil wir berufen worden sind. Weil wir eine Erkenntnis bekommen haben. Weil wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind. Weil wir aus dieser bösen Welt entflohen sind. Weil wir die Tugenden haben, weil wir die Enthaltsamkeit und all diese. Jetzt sagt er, weil alles da ist. Nicht, weil ihr das alles getan habt. Es geht nicht darum, dass wir jetzt durch unsere Tugend, durch diese Dinge, dass wir unser Heil festmachen. Das würde dem Evangelium widersprechen. Das wäre Werkegerechtigkeit. Das glauben wir doch nicht, oder? So, was glaubt ihr, Petrus glaubt an Werkegerechtigkeit? Definitiv nicht. Also kann er es gar nicht geschrieben haben. Legt man in seinen Mund. Was sagt er? Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Darum, schaut mal, weil euch alles geschenkt worden, richtig, habe ich doch gerade euch geschrieben, euch wurde der Glaube geschenkt. Jawohl. Durch das, was Jesus getan hat. Ja, euch wurde die Kraft zur Verfügung gestellt. Stimmt. Ihr habt doch alles bekommen. Jawohl. Und in der Befleißigung von diesen Dingen wächst doch die Heilsgewissheit. Ja. Ja, darum befleißigt euch. Es ist doch die logische Konsequenz. Wenn das, was wir empfangen haben, und wenn wir das, was wir durch das, was, oder da, wenn, wenn das, was wir empfangen haben, wir durch unseren Fleiß mehren und somit die Heilsgewissheit fest in unserem Leben wird, ja, dann macht es doch Sinn, es darin zuzunehmen, oder? Das macht doch Sinn, sich darin zu befleißigen. Ist es gut, nicht träge zu sein im Glauben? Ist das gut? Definitiv. Ist es gut, tiefer in die Erkenntnis Christi hineinzukommen? Ist sehr gut. Ist es schlecht, träge zu sein und fruchtleer zu sein? Ist es schlecht, vergesslich zu werden in Bezug auf meine... Das ist noch... Und also im Angesicht dessen, befleißigt euch, das wird euch nur gut tun. Er sagt, die Berufung und die Erwählung festzumachen. Wo festzumachen? Wo? Bei Gott? Gott, übrigens, ich nehme die Erwählung an. Bitte mach's fest. Nein, ich mach's fest. Ich werde jetzt beten und mach ein Übergabegebet und damit mach ich's fest. 3 Monate später, Gott, ich muss nochmal festmachen. War nicht ganz fest. Und wie oft müssen wir es festmachen? Irgendwie fällt es immer ab vom Kreuz. Wisst ihr, woran es fest? Wir müssen es nicht bei Gott festmachen. Wer hat uns berufen? Wir? Gott, ich akzeptiere deine Berufung zum Kind Gottes. Ah, schön, schön, Willi. Danke. Jetzt bist du rechtskräftig. Wo müssen wir es festmachen? Habt ihr eine Idee? In unserem Denken, in unserem Herzen. Er sagt nicht, durch das, was ihr tut, macht es erst rechtsgültig, macht es wirksam, macht es erst Dann wird er die Rettung und die Erwählung empfangen. Davon redet er nicht. Er sagt, macht es fest, wo? In euren Herzen, können wir sagen, in eurem Denken. Macht's bei euch fest. Ja, wie machen wir es fest? Ja, wenn ich Gewissheit habe, dann bin ich doch fest in diesen Dingen. Wo liegt das Problem der Gemeinden, an die Petrus schreibt? Die fallen doch aus ihrer Festigkeit. Das ist doch der Grund, warum er schreibt, damit sie nicht aus dem Glauben, aus der Festigkeit des Glaubens rausfallen. Petrus redet nicht bei die Erwählung wirksam machen. Er redet, die Festigkeit des Glaubens zu erlangen. Und wie mache ich meinen Glauben fest? Und was ist, indem ich in der Heilsgewissheit zunehme, indem ich in der Erkenntnis Jesu zunehme, das ist das. Indem ich in der Erkenntnis Jesus zunehme und dann werde ich die Erwählung und die Berufung wird dann in meinem Herzen fest sein. Das heißt, ich werde nicht daran zweifeln, dass ich ein Erwählter bin. Ich werde an meiner Berufung nicht zweifeln, wenn ich die Erkenntnis Jesu habe. Und du wirst mich fragen, aber Willi, wie kann ich solche Gewissheit bekommen? Dann sage ich, ja, ich kenne die 7 Dinge, kann ich dir nennen. Diese Dinge sind Mittel zum Zweck. Diese Dinge machen nicht unsere Berufung, diese Dinge machen nicht unsere Erwählung. Sie sind Werkzeuge, damit du deinen Glauben in Jesus festmachst. Das heißt, deinen geschenkten Glauben sicher bewahrst. Versteht ihr das? Davon redet Petrus hier. Er redet nicht, dass die Erwählung erst wirksam wird, wenn wir diese Dinge tun. Nee. Macht's euch fest. Macht eure Berufung. Geht mit mir in Vers 3 noch einmal. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Jetzt ist die Rede von der Berufung. Wie hat er uns berufen? Durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Petrus wird doch nicht vorher schreiben, die Berufung ist allein seine Herrlichkeit und Tugend, das ist seine eigene innere Motivation, seine eigene innere Kraft, seine eigene Fähigkeit. Er wird doch nicht sagen und sagen, ja bitte macht jetzt die Berufung fest. Er widerspricht sich doch nicht innerhalb der Verse, innerhalb eines Kapitels. Nochmal, Petrus sagt, das Festmachen ist, das machst du für dich fest, nicht ich entscheide mich jetzt dafür. Davon ist hier nicht die Rede. Festmachen bedeutet, schau zu, dass du fest in diesem Glauben stehst. Ich frage dich persönlich, bist du dir deine Berufung und Erwählung sicher? Darum geht's. Bist du es dir sicher? Ich gebe dir eine Antwort. Wenn du diese Dinge, von denen wir jetzt 18 Wochen gesprochen haben, in deinem Leben hast und zunimmst, hast du jeden Grund, sich sicher zu fühlen. Das ist der Punkt. Bei wem das vorhanden ist, bei dem die Erkenntnis Jesu vorhanden ist und zunimmt, der kann sich wirklich sicher sein. Vers 10. Denn wenn er diese Dinge tut, wird er niemals straucheln. Schöner Satz. Am liebsten jeden einzelnen persönliches Fragen. Das ist typisch Johannes, oder? Das ist so ein Johannessatz für mich. Ein Christ sündigt nicht. What? Johannes, hallo? Kurz vorher, wenn du sagst, wir haben keine Sünde, so ist er nicht im Licht. Wie kannst du denn sagen, denn er sündigt nicht. Seine Gebote sind nicht schwer. Ich liebe diese Sätze, die sind so absolut. Aber die müssen wir in der Weite des Evangeliums, in der Weite der Schrift, in der Weite des Kontextes der Briefes immer deuten. Wir müssen verstehen, wie kommt Petrus zu sagen, denn wird niemals straucheln. Ich hoffe aber, dass es, wenn ich das, nach dem, was ich jetzt gerade gesagt habe und ihr mitgedacht habt und nicht träge geworden seid, dass es für euch klar ist, von was ihr hier redet. In was straucheln? Sagt Petrus, ihr werdet nie wieder sündigen. Redet hier von nicht sündigen? Natürlich nicht. In was nicht straucheln? In der Gewissheit deiner Rettung. Denn das Problem nochmal ist, die Christen strauchelten. Warum? Wie? Sie zweifelten an ihrer Vergebung. Sie zweifelten an der Genügsamkeit Jesu Christi. Sie zweifelten an dem Blut Jesu. Sie haben Zweifel, ob das für ihre Sünden auch reicht. Und das ist das Straucheln. Das ist die Festigkeit, die sie verloren haben. Das, die Festigkeit des Evangeliums. Und Petrus sagt, wenn ihr diese Dinge tut, dann werdet ihr Jesus erkennen. Das wird in euch eure Berufung. Und interessanterweise, auf einmal redet von Erwählung, gell? Ich habe das Thema breit geredet schon, darum spare ich das hier. Aber interessant ist Petrus Berufung und Erwählung in einem Atemzug nennt. Denn das ist unsere Rettung. Hat er kein Problem, den Christen zu schreiben, ohne zu erklären. Aber übrigens, Erwählung ist, und das ist nicht böse. Kann schreiben an die Berufung, Erwählung, Punkt. Hat es nicht mal für nötig, in das Thema zu entfalten. Scheint so, die wussten, von was das bedeutet. Auf jeden Fall redet er zu denen, die aber angefangen zu zweifeln, ob das Erlösungswerk Jesu eben hinausreicht. Das ist das Straucheln. Straucheln ist nicht, wenn er sagt, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Dann sagt ihr nicht, dann werdet ihr nie sündigen. Das übrigens sagt auch Johannes nicht. Wenn Johannes sagt, ein Christ sündigt nicht, dann meint er in dem Zusammenhang, er sündigt nicht, indem er diese Sünde gegen den Heiligen Geist, gegen Christus, des Unglaubens, das Verwerfen des Sohnes Gottes. Für all die, die denken, was redet er? Kurz und knapp, YouTube, Kreuzlichtseite. Gibt es ein kurzes Video dazu. Die Erklärung dazu, was das ist. Wir müssen es immer aus dem Kontext der jeweiligen Stelle und der jeweiligen Aussage tätigen. Vor allem aus dem Kontext des Evangeliums. Es kann nicht gegen das Evangelium sein. Und die Aposteln, die die Säulen dafür sind, die werden das nicht widersprechen. Darf ich euch noch Vers 11 machen? Und das ist nämlich nicht kompliziert. Ist auch ziemlich einfach. Und dann freue ich mich ab der nächsten Bibelstunde auf den neuen Abschnitt. Vers 11. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich, unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Wäre ich in dieser Gemeinde so ein, zwei Jahre im Dienen, dann würde ich wahrscheinlich jetzt einen Exkurs vom halben Jahr starten und mit euch über das Thema des Reiches Jesu reden und was dieses Reich ist. Dass es nicht von der Erde ist, aber gut, dass das wir nicht machen müssen. Das ist für mich auch schon ein Zeichen der Mündigkeit und der Ausdauer. Aber so, das ist offensichtlich. Hier geht es um unsere Rettung. Hier geht es um die ewige Rettung. Aber interessanter sagt er, und denn so, jetzt begründet er, denn so wird ihr reichlich gewährt, ist schön, nicht nur, und denn so wird euch gewährt werden, nicht nur einfach gewährt, sondern reichlich, überschüttet. Es gibt viel von dieser Rettung. Reichlicher Zugang zu dieser Rettung. Auf welche Art und Weise? Denn so, wieso? Durch Werke? Nein, durch was? Dieses Vers 10 und 11 bezieht sich nicht auf Verse 5 bis 7 allein, sondern bezieht sich auf die Verse vorher, nachher. Das heißt, uns wurde der Glaube geschenkt auf der Grundlage von dem Werk und Retter unseren Jesus Christus. Es ist er, der uns alles geschenkt hat. Es ist er, der uns berufen hat. Es ist er, der uns die Erkenntnis gegeben hat. Es ist er, der uns die nötige Kraft gegeben hat. Es ist er, der uns aus dieser bösen Welt herausgeholt hat. Es ist er, der uns eine göttliche Natur geschenkt hat. Es ist er, der uns diese Gabe gegeben hat, die wir nun entfachen und diese Dinge darbringen und somit in dieser Gewissheit wachsen. Und Petrus sagt, und auf diesem Weg werdet ihr gerettet werden. Auf welchem Weg? Auf diesem Weg, wie wir den Glauben empfangen und was der Inhalt dieses Glaubens ist. Und so, nicht kompliziert, oder? Wenn man einfach die ganzen Verse liest, reißt man sie aus dem Zusammenhang. Dann kann man wahrhaft eine Werkegerechtigkeit hier rauslesen und lehren. Das ist gefährlich. Wieso? Aus Gnade. Wieso? da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und Gottesfurcht geschenkt hat. So. Und so werdet ihr gerettet werden. Und zwar nicht einfach nur so durch wie das Feuer hindurch, sondern reichlich. Reichlich. Schön, oder? Warum schreibt Petrus reichlich? Weil er uns dieses groß machen will, weil er sagt, das ist ein reichhaltiger Zugang. Es ist alles uns gegeben worden. Und es ist alles geschenkt worden zu unserer Rettung. Und das haben wir. Das haben wir. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Rettung zu schaffen? Unser Heil zu schaffen? Unsere Erwählung zu bestätigen? Nein. Unsere Aufgabe, in diesem Glauben zu wachsen, das heißt, in unserem Glaubensleben den uns kostbaren Glauben geschenkt bekommen, es festzumachen, nicht daran zu zweifeln. Wie kommen wir dahin? Indem wir in der Erkenntnis Jesu zunehmen. Ich möchte beten. Und dich preisen vom ganzen Herzen für diese kostbaren Worte, für diese kostbare Zeit, für dieses kostbare Studium der ersten 11 Verse dieses herrlichen Briefes. Jesus, ich danke dir, dass du deinen Knechten, Aposteln, Petrus durch diese Tiefen hast gehen lassen, dass du ihn zugerüstet hast und vorbereitet hast und auch dann als eine Säule der Gemeinde hingestellt hast, der als ein guter Unterhirte mit dieser Seelsorgearbeit so ein Werk getan hat. Wir haben es in deinem Wort, du hast es für wert erachtet, dass wir es in deinem Wort haben, der uns diese Ausrichtung gibt, worauf es eigentlich ankommt. Ich preise dich allein jetzt schon für diese 11 Verse, sie waren gewaltig und freue mich auf die nächsten Verse, die kommen. Danke dafür, Jesus. Amen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend.